Er hat gesagt, er sei ein Mann und er zeigt jetzt, was ein Mann mit einer Frau machen kann und dass ich ihm würde gehören und dass ich da aus dieser Wohnung nie mehr rauskomme.
Das ist der Fall.
Echte Schweizer Rechtsstreit
und Rat für Betroffene.
Ein Podcast vom Beobachter. Heute mit Jasmin Helbling. Isabel Koch lernt Cedric Meyer kennen, freundet sich mit ihm an und entgeht nur knapp einer Vergewaltigung. Nachher lügt, manipuliert und stalkt er sie systematisch. Erst später erfährt sie von seiner Gewaltbereitschaft. Und seither kämpft sie darum, als Opfer ernst genommen zu werden. In dieser Folge wird sexualisierte Gewalt geschildert. Falls Sie sensibel auf solche Themen reagieren, hören Sie den Podcast am besten mit einer vertrauten Person, mit der Sie über das Gehörte reden können. Mit mir im Studio sind der Journalist Daniel Benz und die Juristin Katrin Sigrist. Hoi zusammen.
Hoi.
Hoi.
Wir reden heute über Isabel Koch und Cedric Meyer. Ihre Namen haben wir geändert, um die Betroffenen und ihre Angehörigen zu schützen. Dani, du hast Isabel Koch zum Gespräch getroffen. Kannst du uns etwas mehr über sie erzählen?
Sie ist eine 37-jährige Frau. Sie wohnt mit ihrer Familie in einem Reihenhaus in Basel-Stadt. Verheiratet und hat 4 Kinder. Und arbeitet tut sie im KV-Bereich, Teilzeit. Ich habe sie natürlich auch von ihrer Art her als Person ein bisschen kennenlernen. Und dort ist mir jemand begegnet, der sehr klar und strukturiert ist und sehr gut erzählen kann. Und die, trotz allem, was sie erlebt hat, sehr lebensfroh und unternehmungslustig wirkt. Also, es ist auch gelacht worden an dem Gespräch. Und vor allem habe ich sie als jemand kennengelernt, der sehr offen ist, obwohl es ja um eine sensible Thematik geht.
Und so hat das Ganze ja wahrscheinlich angefangen. Das war zuerst harmlos gewesen. Wir haben es gehört, eine Freundschaft zwischen zwei Menschen. Wie ist es zu dem gekommen?
Die haben sich zufällig an einem Fest kennengelernt. Das war im Herbst 2024 gewesen. Er hat dann über eine Bekannte ihre Nummer herausgefunden und also offensichtlich hat er an ihr zuerst gefallen gefunden und dann hat er ihr geschrieben. Sie hat zurückgeschrieben, haben dann geschwätzt miteinander, telefoniert und so ist in einer kurzen Zeit eigentlich eine Vertrautheit entstanden. Sie haben sich getroffen und sehr viel Zeit miteinander verbracht und der Cedric Meyer ist auch nahe zu einem Freund von der ganzen Familie geworden.
Du hast jetzt aber gesagt, er hat ihre Nummer geholt bei einem Bekannten. Das tönt für mich jetzt mehr nach Dating-Interesse als wirklich eine Freundschaft, die man als Ziel hat. Ist das von Anfang an klar gewesen, dass da nicht mehr daraus werden kann?
Das ist von Anfang an klar gewesen, hat mir Frau Koch erzählt, dass sie von Anfang an klar gemacht hat, dass es das nur um Freundschaft geht und dass es nie eine sexuelle Beziehung geben wird und bei dem ist es dann auch geblieben.
Und es war aber keine gewöhnliche Freundschaft gewesen, das beschreibst du in deinem Text, sie hat das als Seelenfreundschaft beschrieben.
Ja, die Beziehung war tatsächlich sehr eng gewesen, die beiden haben es irgendwie einfach können miteinander und sie haben wie selbstverständlich über alles können reden, da haben sich irgendwie einfach zwei gefunden, oder? Und Isabel Koch ist ein Mensch, der emotional sehr empfänglich ist. Und mit dem hat der Cedric Meyer sie verwünscht, wenn ich so was sage. Und er hat das auf eine ziemlich perfide Art gemacht. Er hat ihr erzählt, er hat ein totes Kind, von dem er nie hat können Abschied nehmen. Und sie als Mutter von 4 gesunden Kindern ist dann dahingeschmolzen. Und sie sind dann zusammen auf den Friedhof gegangen in Basel und gemeinsam um zu trauern. Und später hat sich dann herausgestellt, die ganze Geschichte von dem angeblich toten Kind ist alles frei erfunden gewesen. Das ist ein Rührstück, das er aufgetischt hat, um die Nähe von der Isabel Koch zu gewinnen. Und sie hat mir gesagt, ja, er hat mir einfach so leid da. Ich habe an meine eigenen Kinder gedacht, die gesund und munter sind. Und ich kann ihm irgendwie helfen, irgendwie an seiner Seite stehen.
Das kann man ja noch nachvollziehen. Ich finde das krass, dass schon so früh in dieser Freundschaft hat er gelogen und hat sie eigentlich manipuliert.
Das ist so. Und das ist nicht das letzte Mal geblieben, wie sich dann nachher herausgestellt hat.
Zu dem kommen wir nachher noch. Ich wollte gerade fragen, die Freundschaft, aber am Anfang, das hat eng getönt, gut, sie war zufrieden gewesen. Wann ist es denn gekippt?
Das hat mit dem Besuch am Friedhof zu tun. Nach dem Besuch, das war um Weihnachten, ist es Cedric Meyer nachher nicht gut gegangen. Er war sehr niedergeschlagen gewesen, so hat es mir Frau Koch erzählt. Und eben, wie sie immer etwas Gutes hat wollen, hat sie auch in dem Fall etwas Gutes wollen tun und hat gesagt, los, ich bin ausgebildete Masseurin und ich kann dir zur Entspannung, damit du ein bisschen zur Ruhe kommst, eine Rückenmassage anbieten. Das hat sie dann gemacht. Und zudem ist es am 10. Januar 2025 und an dem Tag ist es zum ersten Übergriff gekommen.
Und was dort genau passiert ist, das hat sie uns gerade selber erzählt.
Während der Massage hat er sich plötzlich, also hat er mich plötzlich gepackt und zu sich gerissen. Er hat sich also sofort können um mich herumschlängeln und hat mich wirklich wie eine Schlange umzingelt und ich habe keine Wank mehr können machen. Meine Arme sind fest gewesen, meine Beine sind fest gewesen. Das Einzige war mein Kopf gewesen. Er hat mich dann immer wieder probiert zu küssen und ich habe meinen Kopf hin und her bewegt. Er hat seine eine Hand auf meiner Brust gehabt und irgendwann hat er dann seinen Kopf selber auch angelegt und ich habe gebettelt, lass mich doch bitte los, lass mich los. Und ich habe einfach gemerkt, je mehr dass ich mich wehre, desto mehr packt er. Und ich habe gemerkt, ich kriege fast keine Luft mehr, weil er mich so fest gehabt hat. Und darum bin ich dann einfach ruhig gewesen und habe gedacht, okay, ich halte das einfach aus, irgendwann muss er mich ja wieder loslassen.
Sie ist dann in eine Schockstarre verfallen und hat uns erzählt, dass sie irgendwann brüllt hat. Auf das aber hat Cedric Meyer sie zuerst nur angeschaut und irgendwann dann gleich losgelassen.
Und dann ist auch dann immer wieder gerade so, oh, es tut ihm so leid und das hat er gar nicht wollen, hat mir nicht wehtun und das war nur wegen seinem Sohn, weil er seinen Sohn so fest vermisst und sich so fest nach Nähe sehnt. Und ja, und ich hatte dann gerade wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, oh mein Gott, und ich fühle mich jetzt gerade schlecht, dabei geht es ihm ja eigentlich so schlecht wegen seinem Sohn, das ist mein Schlechtfühlen, ist völlig fehl am Platz.
Und genau wegen dem schlechten Gewissen hat sie ihm auch nochmal eine Chance gegeben. Dani, hat sie dir das noch etwas genauer erklären können? Das kann man ja fast, oder ja, man kann es schwierig nachvollziehen.
Ja, ich glaube, rückblickend kann sie das sich selber gar nicht mehr so richtig erklären. Es ist aber wieder das Manipulative vorgekommen von Cedric Meyer. Wie wir es auch gehört haben von der Isabel Koch selber, hat sie bombardiert mit Nachrichten in so einem weinerlichen Ton und sich entschuldigt und gesagt, lass mich nicht fallen und so weiter. Und durch das hat sie sich wieder erweichen lassen. Und sie hat einen Satz gesagt, wo man geblieben ist, er war sehr gut drin, einem ein schlechtes Gewissen zu machen.
Und wie ist es weitergegangen?
Es ist leider nicht bei dem einen Übergriff geblieben. Etwa zwei Wochen nach dem ersten Vorfall hat Cedric Meyer Isabel Koch unter einem Vorwand zu sich heimgelockt. Sie war damals auf Stellensuche und er hat gesagt, komm zu mir heim, da sitzt der HR-Verantwortliche von meiner Firma, wir können da etwas deichseln miteinander. Und ja, das ist die nächste Lüge gewesen, wo sie gekommen ist natürlich niemand in dieser Wohnung gewesen. Und ja, zuerst haben sie ganz normal miteinander geredet. Und dann ist der Cedric Meyer auf die Toilette gegangen und als er zurückgekommen ist, hat er sich plötzlich ganz anders verhalten. Er war völlig laut gewesen, überdreht und hat sich seltsam bewegt. Das ist der Frau Koch ganz komisch vorher. Sie hat ihn dann gefragt, ob er Drogen genommen hat. In dem Moment ist wieder das passiert, was noch oft passiert. Die Stimmung ist vom einen Moment auf den anderen gekippt. Er ist aggressiv geworden, hat er beweisen wollen, dass er nie nicht in der Wohnung Drogen versteckt hat, hat sie durch die ganze Wohnung gezerrt, dass sie sich ein Bild machen kann und hat gesagt, such da, ich habe keine Drogen. Und so hat er sie auch am Schluss ins Schlafzimmer gezerrt.
Und was da passiert ist, hören wir nochmal von ihr selber.
Er hat mich so fest gepackt, ich hatte gar keine Möglichkeit mehr gehabt, wieder mich zu lösen. Und ich habe vor allem auch mega Angst gehabt, dass wenn ich jetzt so zu fest an dem Arm umeinander reisse, dass er dann noch aggressiver wird. Nachdem er mir dann alles gezeigt hat, sind wir eben in seinem Schlafzimmer gewesen. Und ich habe dann gesagt, okay, ist ja gut, es tut mir mega leid, ich kann das nicht so sagen, komm, wir hockeln wieder raus in die Stube. Und dann ist es aber vorbei gewesen, er hat mich aufs Bett geschupft, er ist sofort auf mich draufgelegen, er hat mich festgehabt. Er hat mir das T-Shirt und den BH, ich habe so eine Blüsle angehabt, das hätte er mir können einfach aufmachen und abziehen. Und der BH war top, hätte er aufschieben können. Also ich bin dann wirklich oben ohne Blut dort gelegen.
Dann hat sie uns erzählt, wenn er versucht hat, seine Hose abzuziehen. Und das hat er nur nicht geschafft, weil sie sich so fest gewehrt hat.
Aber ja, es ist ganz schlimm gewesen. Und ich habe geschrauen, ich habe ihn angeschrauen und er war aggressiv gewesen. Er hat gesagt, er holt seine frisch geschliffenen Messer, wenn ich nicht sofort ruhig bin. Und er hat gesagt, er sei ein Mann und er zeigt jetzt, was ein Mann an einer Frau, mit einer Frau machen kann und dass ich ihm würde gehören und dass ich da aus dieser Wohnung nie mehr rauskomme. Und ich habe so Panik, ich habe so gesagt, nein, lass mich und ich habe geschrauen. Und irgendwann habe ich geschrauen, ich zeig dir ja, wenn du es nicht sofort mich loslässt. Und das war wieder der nächste Fingerschnips gewesen. Er hat mich sofort losgelassen. Und er hat gesagt, was? Nein, du darfst mich nicht anzeigen. Es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Es sei über ihn gekommen.
Falls Ihnen, die zuhören, einmal etwas Ähnliches passiert ist oder eine Person aus Ihrem Umfeld sexualisierte Gewalt erlebt hat, lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Dort haben wir Anlaufstellen aufgelistet. Dani, was ist unmittelbar nach dem zweiten Übergriff passiert?
Dann hat Isabelle Koch nicht mehr lang gemacht. Sie hat sich dann frei gestrampelt und hat dann die Wohnung fluchtartig verlassen und ist heimgerannt. Das war mitten in der Nacht gewesen. Und da hat sie dann alles ihrem Mann erzählt. Und speziell war auch noch gewesen, kurz ist sie gegangen oder ist eine Twint-Überweisung von Cedric Meyer zu ihr gekommen mit über 1500 Franken. Der Text, es tut mir leid. Aber Isabelle Koch hat die Zahlung dann zurückgewiesen.
Es wirkt fast so ein bisschen wie eine Bestechung, wie ein Schweigegeld. Mich würde noch interessieren, wie denn ihr Mann reagiert hat. Also ich glaube, ich würde an seiner Stelle ausrasten, wenn ich so etwas hören würde.
Das ist er, glaube ich, auch. Er hat ja, sofort los und den Cedric Meyer zu verprügeln oder ihn zu stellen einfach. Aber seine Frau hat ihn dann noch davon können abhalten.
Die waren ja alle befreundet, oder?
Ja.
Und nach dem ersten Mal hat Isabelle Koch ihm ja nochmal eine Chance gegeben, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Wie war das jetzt, wo das nochmal passiert ist?
Das Mal hat sie sich kein schlechtes Gewissen mehr machen lassen. Obwohl das Cedric Meyer wieder auf die gleiche Tour probiert hat, mit der gleichen Masche, er hat ihre Textnachrichten geschickt, wirklich teils im Minutentakt. Ich habe so Protokollauszüge von dem gesehen. Es ist ein wirres Durcheinander von Entschuldigungen und Rechtfertigungen. Zum Beispiel hat er ihr geschrieben, er hätte eine Impulskontrollstörung und das sei einfach über ihn gekommen, er hätte das alles nicht so wollen und sie müsse ihm unbedingt eine Chance geben, an sich zu arbeiten. Es hat auch Vorwürfe an sie gerichtet oder so präventive Vorwürfe, willst du wirklich, dass ich alles verlieren und weggesperrt wird? Wirklich hat sie wieder verwünschen, aber sie hat sich nicht mehr verwünschen lassen. Ist hart geblieben.
Dann war die Freundschaft vorbei gewesen?
Ja, damit ist dann natürlich gewesen mit dieser Freundschaft. Sie hat dann, die Kontaktversuche von ihm sind weitergegangen. Sie hat dann irgendwann wirklich nicht mehr darauf reagiert. Aber sie hat das nicht einfach auf sich bewenden lassen, sondern hat auf einer anderen Ebene gehandelt. Sie hat eine Strafanzeige eingereicht wegen sexueller Nötigung, wegen versuchter Vergewaltigung und wegen Drohung.
Und was das rechtlich bedeutet, das besprechen wir später mit der Katrin. Zuerst nehme ich aber Wunder, wie es weitergegangen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ihn ja das noch viel hässiger gemacht hat.
Das ist so, ja. Nach der Anzeige ist das wirklich dann endgültig gekippt. Das hat sich auf eine andere Ebene verlegt. Nachdem er mit den Textnachrichten nicht mehr zu ihr durchgedrungen ist, hat der Cedric Meyer angefangen, Isabelle Koch und ihren Kindern nachzustellen. Es hat Nachbarn gegeben, die ihn wiederholt vor dem Haus der Kochs gesehen haben. Er ist dort einfach aufgetaucht. Er ist ins Fitnessstudio gekommen, wo Isabelle Koch trainiert hat. Er ist auf dem Fußballplatz aufgetaucht, wo die beiden jüngeren Kinder, 8 und 11, amigs geshootet haben. Er ist bei der Kita vorbeigekommen, wo mein Kind sich auf den Heimweg gemacht hat. Er hat ja die Gewohnheiten von diesen Kindern alle kennt, weil er sie ja früher selber zum Fußballplatz gebracht hat oder in die Kita. Und das hat etwas sehr Bedrohliches gehabt, hat uns Frau Koch erzählt, obwohl der Cedric Meyer aktiv nichts gemacht hat. Er hat die Kinder nicht angesprochen, aber er hat sich so angestellt, dass man ihn sieht. Und das ist ja das Furchteinflößende gewesen. Und ja, die Familie hat dann mit Rückzug reagiert, also sie daheim geblieben. Die Fußballkids haben nicht mehr ins Training dürfen, man hat sie dort abgemeldet, auf ihren eigenen Wunsch, sie haben Angst. Sie sind nicht ab die Fasnacht gegangen, was in Basel natürlich etwas Außergewöhnliches ist. Sie sind daheim sitzen geblieben. Und das finde ich schon noch verrückt. Die bedrohte Familie hat ihr Leben müssen ändern und der Bedroher nicht.
Und weißt du, wie lange das so gegangen ist?
Das ist ein paar Wochen so gegangen, mit mehr oder weniger Intensität. Und sie hat sich dann an die Polizei gewendet. Und es gibt in Basel an und für sich ein gutes Instrument für genau das. Das ist das sogenannte Bedrohungsmanagement. Das ist eine Fachstelle von der Kantonspolizei. Die schätzt Bedrohungssituationen ein und schaut, wie ist das Risiko und versucht dann geeignete Massnahmen, die Bedrohungssituation zu entschärfen. Also es ist relativ niederschwellig, so der Slogan oder die Devise lautet Dialog statt Repression. Das ist das Modell und an dieser Stelle ist dann Isabel Koch verwiesen worden und man hat ihr gesagt, sie soll jede Kontaktaufnahme mit dem Cedric Meyer dort melden. Das hat sie dann auch gemacht.
Aber die Reaktionen auf die Meldungen waren zum Teil sehr speziell, wie sie uns erzählt hat.
Ich habe gemeldet, dass er auf den Sportplatz kommt von meinen Kindern. Und habe als Antwort gekriegt, dass er gerne Fußball schaut und dass es ihm gut tut, weil er ja auch gerade ein bisschen eine schwierige Phase durchmacht, weil ich ihn ja angezeigt habe und dass mir ein bisschen ein Verständnis hat für seine Situation. Und das hat mich damals schon mega schockiert. Und dann ist er dann aber einmal vor der Tagesbetreuung von meinen Kindern gestanden. Und er hat dann, meine Kinder haben ihn gesehen und ich habe ihnen gesagt, wenn ihr ihn seht, dann schreit ganz laut seinen Namen. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben ganz laut seinen Namen geschrauen und dann ist er dann weggefahren. Also dann ist er aufs Velo gesessen und ist weggefahren. Und auch das habe ich gemeldet. Und als Antwort habe ich bekommen vom Betreuungsmanagement, ich soll es positiv sehen, dass er meine Kinder nicht angesprochen hat. Und auch und dort hat es dann für mich, das hat mir eigentlich gelangt. Weil dort habe ich gedacht, so, hey, nein, für was sind ihr da, wenn ihr mir nachher nur so blöde Antworten gebt?
Man hört am Schluss, sie war hässig, hat vor allem aber auch Angst gehabt.
Er hat mir einmal in einem WhatsApp gesagt, dass er weiss, dass er mich über meine Kinder am schlimmsten treffen kann. Also ich habe gewusst, wenn er etwas macht, dann wird er meinen Kindern etwas machen. Und wir haben uns einsperren, wir haben uns verbarrikadieren.
Isabel Koch hat im Gespräch nochmal betont, dass sie das Betreuungsmanagement zuerst eine super Sache gefunden hat, nach diesen Vorfällen aber doch nur noch ein Witz. Dani, hast du auch mal mit ihnen Kontakt aufgenommen und über die Vorfälle geredet?
Kontakt aufgenommen habe ich und ich habe eine Anfrage gestartet, damit wir über das können, den Fall anschauen können, aber sie haben über den konkreten Fall keine Auskunft geben wegen Daten- und Persönlichkeitsschutz. Das war die Begründung gewesen.
Es bleibt so ein das Gefühl zurück, es müsse zuerst etwas passieren, bevor dann jemand aktiv wird. Ist es im Fall von der Isabel Koch noch zu dem gekommen, Dani?
Es ist schon etwas passiert, aber ganz anders, als man gedacht hat. Es ist dann ein bisschen ruhiger geworden, also sind keine Nachrichten mehr gekommen, sind keine Bedrohungen, er ist nicht mehr auftaucht und so weiter, der Cedric Meyer. Und so Ende Mai hat dann Isabel Koch im Briefkasten eine Todesanzeige gefunden und der hat sich können nehmen, der Cedric Meyer hat sich das Leben genommen. Und mit dem hat er gemacht, womit er ihr nach der Tat gedroht hat. Er hat immer gesagt, falls du Anzeige gegen mich machst, dann bringe ich mich um. Und ja, bei der Isabel Koch sind prompt wieder ist das schlechte Gewissen auftaucht. Sie hat sich gefragt, bin ich schuld an seinem Tod? Das sind so Fragen gewesen, die ihr gerade wieder durch den Kopf geschossen ist und das finde ich schon noch verrückt. Also sogar nach seinem Tod hat sie den Dämon irgendwie einfach nicht aus ihrem Kopf gebracht.
Das kann ich wie nur nachvollziehen, dass man sich im ersten Moment Sorgen macht oder ja, irgendwie alles nochmal zurückdenkt, was gewesen ist. Hat sie es denn danach wenigstens abschliessen können?
Nicht wirklich, nein. Sie hat jetzt herausfinden, was das eigentlich für ein Mensch war. Sie hat scheinbar ein Freund von ihr, scheinbar ein Seelenverwandter und da tauchen, passieren Sachen mit dem, wo ihr keine Ruhe mehr lassen. Sie wollte wissen, was ist das eigentlich für ein Mensch gewesen, der mir so mitgespielt hat. Dann hat sie angefangen zu recherchieren im Umfeld.
Und was hat sie dort erfahren?
Sie hat dann am Cedric Meyer seine Schwester gefunden, sich mit ihr austauscht und die Schwester hat dann nahe die ganze Wahrheit über ihren Bruder offenbart. Das ist ein Protokoll, ein ziemlich schreckliches Protokoll. Das ist, sie hat gesagt, der Cedric Meyer hat in den letzten 15 Jahren mehrfach in Verfahren verwickelt gewesen, wegen sexuellen Übergriff und wegen Gewalt gegen Frauen. Und zum Beispiel sein Sohn, das ist der, den er gegenüber Isabel Koch als tot betrauert hat, den hat er im Babyalter aufs Schwerste gequält. Und er ist dann auch als Massnahme nach dieser Tat ist er wiederholt in psychiatrischer Klinik behandelt worden.
Stell mir das wahnsinnig schlimm vor, wenn man das im Nachhinein herausfindet über einen Menschen, wo man das Gefühl hat, man kennt ihn.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein totaler Schock gewesen. Also, man entdeckt einen Mensch neu, und zwar auf eine sehr unangenehme Art. Und verschiedene Sachen, die sich ereignet haben, haben natürlich auch auf einmal Sinn gemacht. Ich habe mit der Schwester von Cedric Meyer auch reden, und sie hat das alles so bestätigt, auch mir gegenüber. Sie hat ihre Brüder als extrem manipulativ geschildert. Das hat scheinbar schon ganz früh zu seiner Persönlichkeit gehört, auch innerhalb von der eigenen Familie. Ist das, glaube ich, von Anfang an so gewesen. Er hat wirklich ist ein Spaltbild gewesen, wo die Leute auseinandergebracht hat, statt zusammen. Und seine Schwester hat am Schluss von unserem Gespräch hat sie gesagt, er hat sein ganzes Leben lang gelogen.
Was mich jetzt gleich wundern nimmt, wir haben vorher gehört, dass Isabel Koch eine Strafanzeige gegen ihn gemacht hat. Und da hätte jetzt die Polizei müssen abklären, was ist da schon gewesen, hätte müssen gesehen, es hat schon Anzeigen gegeben. Sind sie auf diese Vorgeschichte gestossen? Weißt du das?
Wie schon gesagt, sie haben zum konkreten Fall keine Auskunft gegeben, im Detail. Aber sie haben mir so eine allgemeine Beschreibung geliefert, wie das abläuft, wenn jemand sich meldet bei ihnen. Und aus dem geht hervor, dass bei jeder Meldung, als Betreuungsmanagement, gehört standardmäßig dazu, die Informationen über die Person zu sammeln. Also Informationen über allfällige frühere Delikte, über Gewaltvorbelastungen und psychische Auffälligkeiten von dieser gefährdenden Person. Und von dort her kann man davon ausgehen, dass sie die Vorgeschichte von Cedric Meyer durchaus kennt haben.
Auch das ist ein Thema, das wir nachher sicher nochmal mit der Katrin, unserer Rechtsberaterin, besprechen. Für mich als Laien tut es jetzt gerade so, als hätte man viel gewusst und wenig gemacht. Kann man sich gegen das wehren als Betroffene?
Isabel Koch hat das probiert. Sie ist nachträglich an die kantonale Ombudsstelle gelangt. Also das ist sozusagen ein Überwachungsorgan von Behörden. Dort ist es wirklich darum gegangen, herauszufinden, ob das Bedrohungsmanagement angesichts von den Umständen und vom Risikoprofil von Cedric Meyer angemessen gehandelt hat. Also mit ihrer eher zurückhaltenden Art, wobei man eben im Detail nicht weiss, wie oft haben sie ihn kontaktiert und so weiter. Also, und das hat sie über die Ombudsstelle herausfinden, also welche Massnahmen sind tatsächlich ergriffen worden, welche eben nicht. Hat es einen direkten Kontakt gegeben zum Cedric Meyer, solche Sachen. Soviel ich weiss, hat die Ombudsstelle im Februar eine Befragung gegeben, also man ist dem Fall nachgegangen, ein Austausch mit dem Bedrohungsmanagement. Welche Schlüsse sich daraus ergeben haben, das ist zurzeit noch nicht bekannt.
Ich möchte nochmal auf die Strafanzeige zurückkommen. Erledigt sich so etwas mit dem Tod von Cedric Meyer?
Ja, das ist so. Im letzten August hat die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren eingestellt, wegen dem Tod vom Beschuldigten. Und weil Cedric Meyer tot ist, hat Isabel Koch auch seine Akten nicht mehr einsehen. Das hat sie eigentlich gerne gemacht, so ein bisschen, im Rahmen von ihrer persönlichen Aufarbeitung. Das ist dann nicht mehr möglich gewesen.
Und das muss sie jetzt akzeptieren?
Sie geht immer noch ein bisschen weiter. Sie ist immer noch nicht bereit, einfach die Waffe zu strecken und das zu akzeptieren. Sie hat dann parallel versucht, genug durch gemäss Opferhilfegesetz zu kommen. Bei einer so einer Genugtuung geht es einerseits um die finanzielle Entschädigung von einem erlittenen Schaden durch eine Straftat. Aber hintergründig geht es eigentlich auch um das, worum es Isabel Koch ganz stark geht, nämlich als Opfer anerkannt zu werden. Sie hat einfach festgestellt, ja, die vom Bedrohungsmanagement haben es mir nicht so ganz geglaubt, die Polizei auch nicht so ganz, und ich will hören, hey, ich bin ein Opfer, ich habe nichts falsch gemacht. Das ist aber, ja, das ist leider schief gegangen aus ihrer Sicht. Sie hat einen richtigen Nackenschlag bekommen. Dann ist das Gesuch eingegangen und die Antwort ist gekommen, seitenweise. Ich konnte das lesen. Und am Schluss steht, so, ihre Opfereigenschaft wird verneint. Das ist so in Amtsdeutsch und heisst nichts anderes als, wir glauben es nicht, du hast uns nicht können überzeugen. Und weiter, aufgrund ihrer Schilderungen sind die sexuellen Übergriffe nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erwiesen. Also wieder so ein gestellster Satz, was das Gleiche aussagt. Es ist einfach so gewesen, dass der Cedric Meyer hat totsmal bei seiner Vernehmung einfach alle Vorwürfe abgestritten. Ihm hat man das geglaubt, obwohl er ja ein notorischer Lügner war, wie man nachher herausgefunden hat. Und auf ihrer Seite hat man alles in Frage gestellt.
Du hast vorher gesagt, ihre Opfereigenschaft wird verneint. Das klingt absurd. Haben Sie das noch genauer begründet?
Das hat mit dem Chat-Austausch zu tun zwischen der Isabel Koch und dem Cedric Meyer. Also die haben noch in guten Zeiten, wie ich will sagen, bis und mit nach dem ersten Übergriff haben sie wirklich sehr häufig miteinander Nachrichten austauscht. Über 9000 Mal. Und das hat dann die Stelle, wo die für die Genugtuung zuständig ist, ausgewertet und Polizei. Und in dem Austausch ist es auch wirklich um sehr intime Themen gegangen. Es ist auch um Sex gegangen. Obwohl sie miteinander, wie gesagt, keine sexuelle Beziehung haben, aber sie haben darüber geredet. Eben, weil das Vertrauensverhältnis so gross war. Sie hat immer gesagt, ich kann mit ihm über alles reden. Und das ist jetzt so interpretiert worden, weil sie sich sehr lange Zeit eigentlich auf den Austausch eingelassen hat, hat sie sich zu wenig deutlich von ihm abgrenzt. So hat die Genugtuungsbehörde, das Amt für Sozialbeiträge, so hat die argumentiert. Und das finde ich schon also relativ hanebüchen, also als ob es eine Einladung zu sexueller Gewalt wäre, nur weil sich zwei Leute über Intims austauschen.
Hat sie sich können wehren gegen das?
Sie hat dann einen Rekurs gemacht. Da hat sie ganz alleine geschrieben und also wirklich verblüffend, also wirklich sensationell argumentiert. Ich habe sie dann gefragt, ja, so ihnen ist ja eine Anwältin verloren gegangen, hat sie mir gesagt, ja, sie hätte eigentlich Anwältin wollen werden. Und sie hat dann, ja, sie hat sich dagegen gewehrt, dass man einfach quasi Chatnachrichten und eben, dass es um Intimität gegangen ist, einfach zu ihren Ungunsten interpretiert. Also eben, sie hat sich gegen das gewehrt, wo sie einfach plagt. Bis heute, dem Täter glaubt man. Und man kann ihn auch nicht mehr konfrontieren mit seiner Meinung. Am Opfer glaubt man aber nicht. Und ja, jetzt hat sie den Rekurs gemacht. Und das Basler Appellationsgericht hat das Aktenzeichen rausgegeben. Das heisst, es wird also weiter behandelt. Stand heute ist aber noch nicht bekannt. Das ist noch ausstehend.
Ich fasse nochmal zusammen, was bis heute passiert ist. Die Isabel Koch hat sich mit dem Cedric Meyer angefreundet, wo sie bald als Seelenverwandte gesehen hat. Nach sexuellem Übergriff ist der Kontakt abgebrochen. Er hat ihr aber weiter nachgestellt. Und trotz früherer Anzeigen haben die Behörden kaum eingegriffen. Auch Opferhilfe ist der Isabel Koch verweigert worden, weil sie sich zu wenig klar abgrenzt hat. Ich würde den Fall aus rechtlicher Perspektive gerne noch ein bisschen genauer anschauen. Kathrin, da bist du die Expertin. Fangen wir vielleicht bei der Strafanzeige an, die Isabel Koch eingereicht hat. Welche Kriterien müssen für das erfüllt sein und was passiert dann?
Also Kriterien müssen eigentlich gar nicht erfüllt sein. Eine Strafanzeige einreichen ist eigentlich ganz einfach. Entweder man geht persönlich auf den Polizeiposten oder reicht eine Strafanzeige schriftlich ein. Und es ist so, dass man eben auf jeden Polizeiposten gehen kann, auch wenn der Polizeipost an sich gar nicht zuständig ist. Sie sind verpflichtet, so eine Anzeige entgegenzunehmen und wenn es nötig ist, weiterzuleiten. Man muss als Person auch nicht sagen, welche Straftatbestände da vorliegen. Also man muss einfach schildern, was passiert ist. Und das ist dann eben die Aufgabe von der Staatsanwaltschaft und der Polizei, um zu schauen, was ist genau passiert, am Nachgehen und schauen, ob wirklich strafrechtlich etwas passiert ist.
Und ich nehme an, dass Cedric Meyer erfährt von dem, dass Strafanzeige gegen ihn eingereicht worden ist.
Er wird sicher dann zu diesen Vorwürfen befragt, ja. Insofern erfährt er dann davon.
Das hat ihn ja recht provoziert und angestachelt. Er ist dann plötzlich überall auftaucht. Darum ist er auch als Bedrohungsmanagement aktiv worden. Und der Dani hat es erzählt, dort wäre eigentlich das Ziel, Dialog statt Repression, also eine Lösung zu finden zwischen den Parteien. Kannst du einschätzen, in welchen Fällen das funktionieren kann und wenn es vielleicht nicht die beste Lösung ist?
Ja, also selber kann ich das nicht einschätzen und es kommt wahrscheinlich auch immer auf den Einzelfall drauf an. Es gibt sicher Fälle, wo ein Dialog funktioniert, aber vielleicht auch Fälle, wo sich dann die Person wie provoziert fühlt. Und dann kann es vielleicht gerade als Provokation ausgeleitet werden oder gerade das Gegenteil bewirken. Es gibt schon Stimmen, die sagen, dass eine solche Ansprache oder Gefährderansprache durch ein Betreuungsmanagement ist wichtig, dass das einfach jemand macht, der vielleicht auch ein bisschen psychologisch geschult ist und wo die Situation kann einschätzen kann.
Mir ist aus dem Gespräch vorher mega in Erinnerung geblieben, dass der Cedric Meyer sogar vor der Schule auftaucht ist und dann hat man ihm positiv ausgelegt, ja, dass er ja Interesse an diesen Kindern zeige und ja nicht mit ihnen geredet hat. Gibt es denn bei diesem Modell eine klare rote Linie oder ist das alles Ermessensspielraum, was jemand machen darf und was nicht?
Ich würde schon sagen, letztlich liegt tatsächlich im Ermessen von der zuständigen Person, aber was einfach wichtig ist zu wissen, das Betreuungsmanagement greift ein, wenn noch keine Straftat passiert ist oder nicht nachweislich passiert ist. Und solange ist die Person, die sich die Massnahmen dagegen richtet, halt auch nicht verurteilt, also als unschuldig betrachtet. Und darum kann man auch nicht so schwere oder ja, schwerwiegende Massnahmen verfügen. Also was man eben sicher kann machen, ist jemanden für 14 Tage wegweisen von einem Ort oder von zu Hause. Aber nachher, wenn es dann wirklich länger geht oder wirklich muss durchgesetzt werden, müssen wir eben so ein Kontakt oder eben dann ein Rayonverbot, also wo man sich an gewissen Orten nicht mehr kann und darf aufhalten, durchs Gericht durchsetzen lassen.
Wir haben in dem Fall ja gehört, dass es früher schon Anzeigen gegeben hat gegen den Cedric Meyer. Spielen die keine Rolle in dem konkreten Fall jetzt in der Gegenwart?
Ich würde schon sagen, das Betreuungsmanagement hat eigentlich die Aufgabe, überall Auskünfte über die Person einzuholen und basierend auf dem Massnahmen zu verfügen. Ich würde schon sagen, zum Einschätzen, wie gefährlich eine Person ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass etwas passiert, muss man das sicher wissen. Und dürfte oder müsste sicher auch Einfluss gehabt haben in die Risikobeurteilung.
Und dürfte jetzt Betreuungsmanagement auch mit Isabel Koch über die Vergangenheit von Cedric Meyer reden oder ist das alles streng Datenschutzgeheim?
Ich habe das noch nachgelesen im Polizeigesetz von Kanton Basel-Stadt. Und dort steht, dass man die gefährdete Person darf informieren oder eben Auskunft über das Verfahren geben, wenn das für die Abwendung oder Verhütung von einer Gefahr erforderlich ist. Also wenn man wirklich damit muss rechnen, dass durch das eine Straftat könnte verhindert werden. Aber man kann sicher nicht ihre Auskunft geben, wenn eben der Cedric Meyer, der schon gestorben ist, da hat sie nicht zur Aufarbeitung, sind solche Auskünfte nicht da.
Sie hat ja das Gefühl gehabt, oder bei ihr ist das Gefühl zurückgeblieben, dass sie gar nicht so recht ernst genommen worden ist. Man hätte ihr auch nicht wirklich zugelassen. Und am Schluss hat es dann sogar noch geheißen, sie hätte sich zu wenig abgrenzt. Wie würdest du einschätzen, haben wir in der Schweiz allgemein ein Problem damit, dass Stalking, psychischer Terror und die Sachen erst ernst genommen werden, wenn etwas passiert ist?
Ja, also es, vielleicht nicht nur in der Schweiz. Also eben, ich sage, solange das da eben nicht, es sind immer vier Augendelikte, so Stalking oder Vergewaltigung, sexuelle Nötigung. Das ist schwierig und dort ist man, glaube ich, halt auch ein bisschen zurückhaltend. Also eben solange dass das wirklich nicht nachgewiesen ist oder ein strafrechtliches Verfahren dann zum Schluss kommt, ja, da ist etwas vorgefallen, ist man zurückhaltend, um wirklich so eingreifende Massnahmen zu verfügen, wie ein Kontakt- oder Ehrenverbot. Eben, es muss durch ein Gericht passieren. Und sonst kann man schon sagen, vielleicht das Stalking ist in der Schweiz sicher ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Es gibt auch erst seit diesem Jahr jetzt einen eigenen Straftatbestand, die sogenannte Nachstellung.
Über das haben wir beim Beobachter auch geschrieben. Wir packen die Infos und Rechtsratgeber zu diesen Themen in unsere Shownotes. Danke, Kathrin. Am Schluss von dem Podcast möchten wir das Wort nochmal der Isabel Koch geben. Sie hat uns erzählt, wie es ihr heute mit dieser ganzen Geschichte geht.
Mir geht es teils, teils. Es geht mir gut, weil ich im Moment sehr mich engagiere und sehr schaue, wo man kann helfen kann, wo kann man erzählen, wo wir noch Defizit haben in der Schweiz zu dem ganzen Täteropfer. Problematik. Ich habe ein offenes Ohr für, also ich biete meine Hilfe an Betroffenen, mit ihnen den Weg zusammen durchzustehen, mit ihnen vielleicht zusammen auf die Polizeiposten gehen, ein paar anzuzeigen. Also ich habe da wirklich jetzt schon ganz, ganz tolle Frauen kennengelernt, die auch ganz, ganz mutig gewesen sind, das zu machen. Aber auch viele Frauen, die natürlich sich nicht getrauen, die Person anzuzeigen, und für die habe ich einfach ein offenes Ohr, weil es einfach gut tut, zu wissen, man ist nicht allein.
Sie macht also das Beste aus einer schlimmen Situation und auf der anderen Seite leidet sie immer noch sehr unter dem, was passiert ist.
Auf der anderen Seite ist natürlich sie Suizid, was mich sehr, sehr belastet, weil ich mich da sehr schuldig fühle, weil er mir das immer angedroht hat. Und ich mich so fühle, als hätte ich es nicht ernst genommen und jetzt ist er wegen mir tot. Da arbeite ich therapeutisch natürlich an dem. Das geht mir sehr, sehr nach. Und natürlich das alles zu verarbeiten, was wir erlebt haben in diesem halben Jahr, ist ja wirklich unglaublich. Und natürlich auch finanziell, weil ich ja jetzt auch vor Gericht bin mit dem Genugtuungsamt. Ist finanziell haben wir ganz große Sorgen, weil ich das soll ich alleine machen und die Anwältin und die ganzen Gerichtskosten alleine zahlen muss. Das macht es natürlich auch nicht gerade einfacher, aber auch das hilft mir einfach in der Aktion bleiben, in der Handlung bleiben, Gerechtigkeit einfordern.
Dani, gibt es bei dir auch etwas, was du aus dieser Recherche mitnimmst?
Ja, irgendwie hat mich etwas eingeholt, das schon ewige Zeiten zurückliegt. Und ich habe nichts so angeschaut. Ich habe vor 16 Jahren habe ich im Beobachter das erste Mal über den Fall vom Gewaltopfer Nicole Dill geschrieben. Der Fall Dill ist so ein Musterbeispiel von verpasstem Opferschutz. Dort war es so gewesen, dass Behörden und Ärzte haben mehr gewusst über die Gefährlichkeit des Täters als Frau Dill selber. Und erst durch das ist es zu einer sehr massiven Gewalttat gekommen. Und wo mir jetzt Isabel Koch ihre Geschichte erzählt hat, was ihr passiert ist, dass sie mir die verblüffenden Parallelen zwischen diesen beiden Fällen aufgefallen. Und das heisst ja letztlich, in diesen 16 Jahren sind wir in dieser ganzen Täter-Opfer-Thematik nicht wirklich weitergekommen. Ich glaube wirklich, wir haben da in der Schweiz ein Problem.
Ich hoffe, dass es in den nächsten 16 Jahren ein bisschen schneller vorangeht. Wir bleiben sicher dran. Danke vielmals euch beiden, Dani und Kathrin, für das spannende Gespräch und dass ihr dabei gewesen seid. Das war der Fall, ein Podcast vom Beobachter mit dem Dani Benz, der Kathrin Sigrist und mir, der Jasmin Helbling. Produktion Carlo Lardi. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, bewerten und beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!